Hier ist eine Spezialausgabe, eine EM-Spezialausgabe von einer Halbzeit mit Ihr Lieblingspodcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorp. Ossi, was haben wir auf der Karte?
Erstmal haben wir auf der Karte eine bittere Tennispleite meinerseits, die nicht nur von Ivan Lendl an dieser Stelle analysiert wird. Wir sprechen natürlich über den großartigen Auftritt der Nationalmannschaft gegen Portugal, blicken auf den weiteren Weg gegen Ungarn und sprechen über den Mann der Stunde im DFB-Trikot, Robin, wie Jogi Löw sagen würde, Gossens. Wir nennen ihn Gossens weiterhin. Er und seine Zukunft ist auch ein Thema in diesem Podcast, genau wie Matthias Ginter sein möglicherweise Angebot vom FC Barcelona und vieles, vieles, vieles mehr.
Und wir reden über die nähere Zukunft von Heiko Ostendorp. Besser geht nicht. Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorp.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe, einer EM-Sonderausgabe von einer Halbzeit mit dem Fußball-Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Mein Name ist Heiko Ostendorp, am anderen Ende der Leitung.
Ruft er rein! Extrablatt. Ossi, Hallöchen.
Na?
Wie sieht's aus? Hast du dich erholt ein bisschen? Ich fand das mutig. Ich hätte es gar nicht so gemacht, dass du da gestern einfach einen Post abgesetzt hast oder auch hast absetzen lassen um unser Tennismatch.
Das habe ich schon selbst gemacht und ich bin ja, wie du weißt, auch sehr selbstkritisch ob meiner Leistung. Also habe ich auch dazu gestanden, dass du der verdiente, wohlverdiente Sieger warst und ich finde, da sollte unsere Community auch teilhaben, wenn ich in dem Fall versage und du...
Danke dir.
Es ist so. Es hat mich auch... Also ich habe schlecht geschlafen heute Nacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Könnte auch an den 30 Mücken und den 40 Grad gelegen haben, vielleicht auch am Tennismatch, was mir im Kopf blieb.
Es war die Hitzeschlacht von Nordschwabing.
Oder?
So kann man sagen.
Es war drückenschwül.
So kann man sagen. Es war unfassbar. Es war auch, wir haben 10 Minuten gespielt und es hat schon alles gestaubt. Der Platz war ausgetrocknet. Es war Steppe.
Es war wirklich Steppe. Und es war leider ein sehr einseitiges Match, muss ich zugeben. Also Wolf hat, wie lange ist es mittlerweile her? Anderthalb Jahren schon mal sagen muss. Ich habe daraus nichts gelernt, offensichtlich.
Es war stilistisch was besser. Besser. Das Spiel insgesamt war besser als das, was wir seinerzeit in Hannover auf den Platz gelegt haben.
Ich würde sogar sagen, deutlich besser.
War ein Quantensprung. Problem, es war bei beiden so.
Richtig, stimmt. Ja, würde ich unterschreiben. Und Ivar Lendl auf der Tribüne wird es, glaube ich, genauso sehen in der Analyse. Haken dahinter gemacht. Wir haben diesmal nicht gewettet. Da bin ich ein bisschen froh drüber. Aber ich hätte es mich diesmal auch nicht getraut, muss ich sagen. Ich habe zuletzt zu viele Wetten gegen dich verloren. Als dass ich da jetzt eine weitere eingegangen wäre. Und in dem Wissen, das muss ich einmal noch erwähnen, und dann ist es auch wieder vergessen, ich hatte einen Tag vorher bereits ein Match in meinen Knochen. 5 Sätze, was ich gewonnen habe.
Fünf
Sätze haben wir gespielt, ja.
Gegen den Kollegen Tobi.
In der Hitze, ja. Ja.
Okay.
Ja, 3-2 ging es aus für mich. Aha. Ja, also das wollte ich auch nochmal erwähnen.
Gut.
Jetzt können wir überleiten.
Also warst du komplett ausgeblutet. Ich habe gegen einen sabbernden Lappen gespielt.
Wolf.
Das war mir so gar nicht bewusst, ja.
Auch warm war es am Sommer, um die Überleitung zu schaffen. Sehr, sehr, sehr warm war es in der Allianz Arena.
Es war heiß.
Und die Deutschen haben es geschafft, den ersten Sieg zu landen. 4-2 gegen Portugal. War so ein bisschen die Antwort, die es, glaube ich, gebraucht hat. Oder das Spiel, über das wir auch oft gesprochen haben. Ne? Was wir so ein bisschen herbeigesehnt haben. Mit Lust, Leidenschaft, Mut, Risiko, Spielfreude. Es war irgendwie alles dabei.
Ja, unsere Qualitäten kamen zur Geltung. Also man hat gesehen, dass wir eine gute Mannschaft sind.
Sein können.
Ich habe nimm, was für, wir, man hat gesehen, was wir für eine Mannschaft sein können. Ja, ja, ja. So, so, so rum würde ich sagen. Ich habe das Spiel ja für Magenta mit Hannes Wolf gemacht, der ein ausgesprochen, also dass er ein super kundiger Fußballexperte ist, war vorher schon klar, aber perfektes Timing und hat das gemacht, als hätte er die letzten 100 Jahre nichts anderes gemacht. Und er hat mir und auch den Zuschauern immer wieder gesagt, auch wie schlecht, wie überraschend schwach Portugal gewesen ist. Also das ist schon eine Komponente, die wir nicht komplett außer Acht lassen dürfen.
Das finde ich aber überraschend, Wolf.
Weil also, dass ein Fußballlehrer expressis verbis sagt, wie schlecht ein Gegner ist, das habe ich auch so noch nie erlebt. Da bin ich auch kurz zusammengezuckt. Aber er kann das sagen und er soll es ja auch sagen. Und er hat das ja dann auch immer wieder an Beispielen festgemacht, wie das taktische Verhalten misslungen ist.
Da ging es um die Defensive vor allem, oder?
Ja, absolut.
Weil ich
absolut.
Ich fand, sobald sie über die Mittellinie kamen, hast du nämlich gemerkt, also mein Kollege auf der Tribüne hat das auch ständig gesagt, boah, Portugal ist aber auch schlecht, wo ich sage, finde ich gar nicht so. Weil sobald sie den Ball hatten, ging die Post ab. Also wie beim 0-1, wo sie dann aus dem Nichts einfach mal einen perfekten Konter spielen. Ronaldo, der dann wieder am Sonntag im Doppelpass irgendwie zerlegt wurde, so nach dem Motto, ja, den sieht man ja nicht, außer wenn er das Tor schießt. Und dann 3 Minuten später wird die Szene eingeblendet. Ronaldo gewinnt das Kopfballduell.
Das kannst du ja nicht ernst nehmen, aller Liebe.
Nee, kannst du nicht ernst nehmen. Gewinnt das Kopfballduell, legt den Turbo ein, sprintet wie Haaland über den ganzen Platz und hält vorne das Füßchen hin. Also, was willst du noch mehr?
Ja.
Und der Konter war ja perfekt gespielt. Und das meinte ich eben, wenn Portugal den Ball hatte, nach vorne hatte ich schon den Eindruck, dass es auch jedes Mal gefährlich wurde.
Also welche Frage man durchaus stellen kann, ist, warum die Portugiesen mit einer derartigen Offensivqualität so versuchen, Fußball zu spielen, wie sie es gegen uns versucht haben.
Weil es natürlich, weil natürlich die Konstellation so war, ne? Also die hatten halt 3 Punkte. Die spielen
ja, das ist ja keine Mannschaft, die Holla die Waldfee spielt, sondern das ist ja eine Mannschaft, die mit einem sehr pragmatischen Einsatz und Ansatz auch Europameister letztlich geworden ist. Die haben ja 2016, das wird ja häufig vergessen, aber die haben sich ja wirklich sind durch die Gruppenphase gestolpert. Mehr zufällig überhaupt ins Achtelfinale gekommen und haben dann einfach ergebnisorientiert so Fußball gespielt, dass sie am Ende auch das Finale gewonnen haben. Mhm. Also das war schon dann mit viel Herz und allem Möglichen, aber wenn du die Namen liest, die da sind, ja, die da spielen, auch da, dann passt das eigentlich nicht zum Grundansatz dieser Mannschaft, finde ich.
Ja,
finde ich.
Ja, aber
und das fliegt dir halt in dem Moment um die Ohren, wo es dann halt nicht gut geht.
Das stimmt. Ja. Aber siehst du das jetzt bei Frankreich? Ist es doch ehrlicherweise auch nicht viel anders.
Also bei Frankreich ist es ähnlich. Deshalb waren sich beide Mannschaften so vom Grundansatz her gar nicht so unähnlich. Mhm. Nur die Franzosen haben es halt deutlich besser organisiert gespielt. Das gegen stimmt. Aber auch eine deutsche Mannschaft, von der wir heute wissen, dass sie einfach zu wenig Risiko gegangen ist und wie sagen Trainer immer, Räume nicht bespielt hat, die man hätte bespielen müssen. Ja.
Ja.
Also da ist dann das Obergeschoss blieb komplett unbewohnt. Die Räume im Obergeschoss blieben komplett unbewohnt.
Ja, das ist ein sehr schöner Satz.
So ehrlich muss man sein. Ja,
und diese Räume-Geschichte, da habe ich mich immer so gefragt, ich mache den Job jetzt ungefähr seit 20 Jahren. Ne? Ich weiß nicht, wo diese Räume herkommen. Also das ist ja mit vielen so.
Der Witz ist, die gab es ja schon immer.
Die gab es immer.
Nur nicht, die hießen nicht Räume, sondern die hießen Platz.
Genau.
Ja.
Also Räume, das sind dann irgendwann Räume geworden. Ich habe heute Morgen mit Peter Neururer telefoniert, der dann auch einmal lachen musste, als wir haben über Leon Goretzka gesprochen. Und dann sagte er, ja, der ist für mich einer der weltbesten, wie sagt man heute, Box-to-Box-Player.
Ja.
Und dann haben wir beide gelacht und haben überlegt, ja, hat man früher gesagt, Strafraum-zu-Strafraum-Spieler? Ja. Oder? Nein, das gab es einfach früher nicht. Es sind so Begrifflichkeiten und die Räume bespielen und so, genau. Das sind wirklich schon viele Begrifflichkeiten, die es einfach vor 10 Jahren...
radikal gespielt, es wird asymmetrisch, wird aufgebaut. Da steht halt, da wird abgekippt. Das also abgekippt wird bei den im Amateurfußball immer noch, ne? Meint aber da was völlig anderes.
Ja, richtig.
Zum Beispiel.
Ja.
Ja. Da auch mit Adi Hütter, mit dem ich Holland-Österreich oder Niederlande-Österreich kommentiert habe, da haben wir uns auch köstlich amüsiert, muss man ja sagen.
Auch deswegen?
Ja, auch deswegen.
Aber da gibt's ja, da wird's ja noch mal spezieller, finde ich, wenn du dann auch, ich weiß nicht, ob der Hütter dann auch jemand ist, der dann Begriffe aus seiner Landessprache sozusagen noch einbaut, weil die sind ja auch sehr lustig dann, ne?
Ja.
Das kenne ich aus der Schweiz. Das ist dann irgendwie, wenn du zweistellig gewinnst, ist Stängeli und weißt du, also auch so.
Das stand nie zur Debatte. Zweistelligkeit stand nie zur Debatte. Also weder für Österreich noch für die Niederlande.
Aber sprich, der Adi Hütter hat sich da auch ein bisschen drüber lustig gemacht, dass es diese Begrifflichkeiten gibt, oder?
Ja, also das ist ja klar, es ist ja auch eine Wissenschaft, ne? Und dass die Wissenschaftler so sprechen, ist ja logisch. Aber wie das dann plötzlich Einzug erhält in den Mainstream-Fußball-Talk, ist wirklich außergewöhnlich.
Und jetzt sage ich dir noch was, Wolf, weil das schließt da perfekt dran an. Ich war am Samstag, war ich hier ein Fußballspiel meines Patenkindes gucken, am Samstag in aller Herrgottsfrühe. Und ich kam an auf diesem Platz, auf diesem Gelände, und vorne spielte eine E- oder eine D-Jugend. Und auf dem Platz dahinter spielte dann mein Patenkind mit seiner Mannschaft. Und auf dem ersten Platz ging es richtig zur Sache, also das merkte ich schon, da war Feuer drin, ich weiß nicht, ob es um Aufstieg ging oder gegen den Abstieg, aber es war ordentlich Bambule, die Eltern dabei und so, wie es ja auch sein soll, und da hörtest du dann den Trainer auch immer reinrufen, und der hat dann auch genau mit diesen Begrifflichkeiten hantiert,
ja.
Weißt du, ihr müsst mehr verschieben und so wurde gedacht, da habe ich auf den Platz geguckt, da sind Sechsjährige oder Siebenjährige,
die da müssen rumrennen.
Ja,
die müssen jetzt verschieben.
Das Einzige, was die verschieben,
die können sich gerade einigermaßen flexibel im Zahlenraum 0 bis 20 bewegen, aber müssen jetzt verschieben schon.
So.
Müssen jetzt schon verschieben.
Ja, und das finde ich dann ehrlicherweise auch ein bisschen, weiß ich nicht, oder? Also ein bisschen Fehler am Platz.
Ja, absolut. Aber dass sich die Wissenschaftler letztlich damit beschäftigen, ist ja total nachvollziehbar. Und sie geben das ja auch mit. Die Frage ist, wie interpretierst du es und wie bringst du es unters Volk? Und das war, Hannes Wolf hat das super gemacht. Er hat das super erklärt und hat dann, also wir konnten hervorragend dann nachvollziehen, ich habe profitiert, der Fernsehzuschauer hat profitiert, wir haben ganz viel positive Rückläufer bekommen. Wir konnten so das 0-1 erklären, konnten aber dann auch eben auflösen, warum die deutsche Mannschaft und wie die deutsche Mannschaft dann den Ausgleich erzielt hat, etc. etc. Also es war dann alles es folgte alles einer ganz großen Logik. Ja, also das war schön.
Und weißt du, wer
ich bin jetzt gespannt. Ich mache Deutschland-Ungarn mache ich jetzt zusammen mit Lars Stindl, auch ein lieber Freund dieses Podcasts.
Schönen Gruß, ja. Einen wahren Capitano. Ja.
Mach ich. Da bin mal gespannt, wie er es anlegt.
Also was ich spannend finde, du hast ja dann, wenn du Hannes Wolf und Adi Hütter nimmst, habe ich zumindest so auch gerade rausgehört, die sind ja sehr unterschiedlich, oder?
Von der Wahrnehmung von außen her, ja.
Aber die machen
beide selbe, ne? Die machen beide selbe und sind auch mit den gleichen Wordings etc. konfrontiert, gehen aber komplett anders damit um.
Das wollte ich sagen.
Für die Öffentlichkeit, ja.
Ja, also das ist dann, wie ist es dann für dich? Also Hütter ist dann schon eher oldschool und schmunzelt so ein bisschen.
Das kann man gar nicht sagen. Aber das ist, mit dem kannst du so ein bisschen Witzchen darüber machen.
Mhm.
Auch so im Vorfeld. Bei Hannes Wolf hast du schon das Gefühl, das ist so täglich Brot.
Ja.
Aber er überfrachtet den Zuschauer nicht damit.
Okay,
Sondern er erklärt es dann auch logisch.
Aber der hat so ein bisschen, das ist schon bei ihm in der DNA drin, so, oder? Also du hast das Gefühl, der steht den ganzen Tag vor der Fußballtafel und erklärt.
Klar, ich meine, der trainiert die U18 des DFB.
Ja.
Und das ist ja auch das, was die da vorgeben.
Ja.
Aber es ist ein guter Typ. Ich kenne ihn ja wirklich schon sehr, 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 sehr lange. auch als der in Stuttgart war. Und ich bin ja heute noch der Meinung, dass es ein ganz großer Fehler war vom VfB oder es war ja auch ein Stück weit Fehler von ihm. Also, dass man sich getrennt hat und auch voneinander gelassen hat. Weil ich glaube, dass der dem VfB in extremem Maße noch geholfen hätte, auch in den letzten Jahren. Ja.
Das sieht er aber ähnlich, ne? Also, glaube ich. Ich finde, der VfB, dein VfB oder der VfB aus dessen Hut Wolf, so, wie auch immer,
ja.
Der hat ja schon einige Trainerkarrieren, ich will nicht sagen zerstört, aber auf dem Gewissen. Also, ich denke da auch immer an Markus Weinzierl, den ich auch nach wie vor für einen super Trainer halte.
Nur in dem Fall war es so, da muss man wirklich sagen, da hat Hannes Wolf den Fehler gemacht, dass er einen Rücktritt angeboten hat.
Ja, ich weiß. Ich will nur sagen, da kommt viel zusammen und es waren einige gute Trainer da und sie haben ja jetzt auch wieder einen aus der Versenkung geholt, den vorher ehrlicherweise niemand auf dem Zettel hatte, wenn wir ganz ehrlich sind. Und er hat's ja auch super gemacht. Also, ne? Also, es ist VfB hat eigentlich immer ein gutes Auge für Trainer, will ich damit sagen, und trotzdem geht es am Ende irgendwie oft ein bisschen schief. Also vielleicht wäre Di Matteo nochmal einer, den man...
Den kannst du nochmal holen. Das wäre dann im wahrsten Sinne des Wortes Fußball von der Insel.
Ja, so sieht's aus. Und um nochmal auf die Nationalmannschaft zurückzukommen, bei allem, was ihr denn da offenbar ja auch richtig prognostiziert oder erklärt habt, der Einzige, der es genau so prophezeit hat, wie es dann gekommen ist, war Jogi Löw. Das muss man im Nachhinein einfach auch mal sagen, weil die Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel war eigentlich der Spielbericht, der dann am Tag darauf folgte. Also es war wirklich beeindruckend, wenn du dir das nochmal geben willst. Er hat im Prinzip all das vorhergesagt, was am Tag danach dann auf dem Platz passiert ist. Und das bedingt natürlich, dass seine Mannschaft das auch mit umsetzt, weil sonst wäre es logischerweise anders gelaufen. Aber das fand ich schon bemerkenswert, weil das war ja das, glaube ich, wirklich, was viele ihm nicht mehr und der Mannschaft und vielleicht auch in der Kombination Mannschaft, Trainer nicht mehr zugetraut haben, dass sie das nochmal umgesetzt kriegen, sondern dass sie das jetzt irgendwie so ein bisschen... ja, böse gesagt, auslaufen lassen, ne, dieses Turnier und sagen so, okay, dann war es das halt auch. Und das glaube ich, haben sie gezeigt, dass es anders ist. Und wenn du jetzt diese Truppe durchgehst, was die alles hat, braucht es für mich noch zwei Sachen, die funktionieren müssen, dann kann Deutschland ganz weit kommen. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass sie sogar um den Titel spielen können. Nämlich das eine ist, dass die Bank ruhig bleibt. Dass diese Sanés und Co., Werner, dass sie die Füße stillhalten und auf den Moment warten, wo sie gebraucht werden. Das ist eine Kunst, das ist schwierig, glaube ich, für die Spieler. Ja. Das ist auch schwierig für die Mannschaft, gerade mit einem 26er-Kader jetzt und so. Extrem schwierig, auch für einen Trainer eine große Aufgabe. Und das Zweite ist, dass Deutschland diese Standard-Problematik in den Griff kriegen muss, sowohl defensiv wie offensiv. Weil wenn du siehst, wie viele Tore sonst auch durch Standards fallen, die Italiener gestern wieder und so weiter, das gehört mit dazu. Und Deutschland hat ja eigentlich ein paar gute Kopfballspieler, wie ich finde, mit Rüdiger, mit Ginter, mit Hummels, dann Goretzka jetzt, wenn er möglicherweise reinkommt am Mittwoch. Und ja auch Standardschützen, also ich sag mal, Kroos hat in seinem Leben auch schon mal einen Freistoß oder eine Ecke an den Mann oder auf den Mann gebracht.
Ja, Kroos, Ramos, das war jahrelang ein Erfolgsmodell bei Real Madrid.
Ja.
Kroos, Ecke, Ramos, Kopfball, Tor, das ging immer gut.
Aber würdest du das unterschreiben, Wolf, dass das so die beiden Faktoren sind, die vielleicht noch fehlen?
Ja, ich meine, ein Stück weit schon. Ich fand das falsch, und das ist ja auch im Rahmen dieses Podcasts nochmal nachzuhören, ich fand es falsch, nach der Niederlage gegen Frankreich alles in Sack und Asche zu kloppen. Da waren wir uns ja auch einig.
Ja.
Da muss man einfach anerkennen, dass man gegen einen amtierenden Weltmeister auch mal 1-0 verlieren kann, mit allem, was dazugehört, Abseits ist Abseits und so weiter und so fort. Und vorne hat der Punch gefehlt, etc. Jetzt dürfen wir aber auch das Portugal-Spiel nicht größer machen als unbedingt notwendig. Wir haben das Spiel verdient gewonnen. Es war Das ist ein Spiel, das in der ganzen Anmutung und Dramaturgie zum Erweckungserlebnis taugt, ja. Mhm. Auch für EM-Euphorie. Aber für einen Trend, braucht es mal mindestens noch einen zweiten Anhaltspunkt.
Absolut.
Und Ungarn wird ein ganz anderes Spiel, also völlig anders als die ersten beiden. Frankreich und Portugal waren sich ja von der Anmutung her schon ähnlich. Auch wenn es die Franzosen halt deutlich stabiler und sicherer interpretiert haben, als es die Portugiesen getan haben. Aber Ungarn wird nochmal ganz anders. Da hast du einen klassischen Außenseiter. Und
mit Schaum vorm Mund, ne?
Genau, und ich habe 2018 immer noch im Hinterkopf.
Ja, gut so. Ich hoffe, die Jungs haben das auch im Hinterkopf. Absolut.
Deshalb die für mich entscheidende Aussage war die von Thomas Müller, Euphorie, total schön und total gut, dass es sowas gibt. Es wurde auch langsam Zeit, so ehrlich muss man sein. Also Jogi Löw hat auch fürs eigene Standing mal wieder ein Statement gebraucht. Das war eins.
Ja.
Aber sie müssen trotzdem, und das hat Thomas Müller ja gesagt, lass uns trotzdem seriös bleiben.
Nicht durchdrehen, hat er gesagt, glaube ich. Ne?
Mit diesem Ergebnis, genau. Also
die Stimme der Vernunft war es wieder. Ja, absolut.
Wenn du Ungarn sicher schlägst, dann ist alles in Ordnung. Und dann, glaube ich, reden wir über einen Gruppenersten oder Gruppenzweiten. Dann reden wir über einen Titel mit Favoriten. Je nachdem, wie sie es dann auch spielen gegen die Ungarn. Aber das würde ich gerne nochmal abwarten.
Muss man auch. Hast du ja recht. Ich sage ja nur so, wenn man sich die Mannschaft nochmal durchgeht und anschaut und auch wer jetzt wie gerade performt. Was ich gegen Portugal habe ich mich ganz, ganz oft wirklich gar nicht von der vom Ergebnis oder von den Toren oder so oder von dem Auftritt des Einzelnen an 2014 erinnert gefühlt, sondern mit dem, was wir ja auch schon öfter mal thematisiert haben, mit dem ganzen Drumherum. Wer gibt sich wie auf dem Platz? Wer gibt die Kommandos? Wie geht die Bank mit? Kommen sie nach einem frühen Rückstand? Lassen sie sich davon beeinflussen? Ziehen sie weiter ihr Spiel durch? Setzen sie das um, was der Trainer gemacht hat? Wie reagieren die Fans? Weißt du? So diese, ich nenne es jetzt mal so die weichen Faktoren. Das hat mir alles extrem imponiert und das hat mich so ein bisschen an früher erinnert. Es klingt so, als ob das jetzt schon 100 Jahre her ist. Ist es ja nicht. Aber wirklich, ich habe lange überlegt, wann es jetzt einen Auftritt des DFB-Teams gab, bei dem das alles gepasst hat. Es ist mir nicht eingefallen. Also ich bin dann so die Quali-Spiele durchgegangen. Klar, die haben in Amsterdam ein super Spiel gemacht, damals gegen Holland. Da ist es aber dann wieder ein Auswärtsspiel gewesen und natürlich Nations League und so. Ist dann auch wieder ein anderer Wettbewerb. Aber da hattest du wirklich so diesen Turnierspirit, dieses so, wir wollen und wir zeigen es denen und wir gewinnen das Ding. Auch wenn wir 0-2 zurücklegen, kommen wir nochmal zurück, so, weißt du? Müller, der davor weggeht und Kimmich, der die Seite rauf und runter marschiert. Und jetzt kommen wir dann zu dem Mann, über den wir unbedingt noch reden sollten und müssen, über den jetzt sehr viel geredet wurde, aber auch völlig zu Recht, auf der linken Seite Robin Gosens. Deutschland hat plötzlich wieder nicht nur Linksverteidiger, sondern Deutschland hat auch einen Typen, mit dem man sich identifizieren kann.
Ja, also natürlich müssen wir über den reden, er hat ein Riesenspiel gemacht. Das ist einfach ein Typ, auch mit dem man sich identifizieren kann, weil nicht schön geföhnt, weil nicht glatt gebürstet, weil nicht Nachwuchsleistungszentrum XYZ und im Prinzip vorgezeichnete Karriere, sondern das ist so eine Karriere vor 5-6 Jahren noch auf dem Dorf gespielt. Und also das hat ja fast was Romantisches, ne? Im Zusammenhang mit Robin Gosens. Was ich aber viel imponierender fand in dem Spiel war Havertz. Weil Havertz immer da war, wo es gebrannt hat.
Ja.
Und Havertz hat das Eigentor provoziert und Havertz hat selbst ein Tor gemacht. Und ich finde, jetzt hast du mal einen Mittelstürmer gesehen. Also jetzt hast du mal gesehen, wie das Spiel aussieht, wenn im Sturmzentrum einer ist. Ja, das ist jetzt. Ich sage jetzt nicht, wir haben einen Neuner, einen neuen Neuner gefunden. So will ich es gar nicht verstanden wissen. Aber wir haben einfach einen, wo mindestens mal ein Innenverteidiger draufgehen muss und wo es dann einfach Platz gibt. Mhm. aber zwar immer da, wo es gebrannt hat. Und das fand ich imponierend, weil den Spieler gab es, obwohl Havertz auf dem Platz stand, gegen Frankreich noch nicht.
Ja, absolut, würde ich auch 1-1 unterschreiben. Wir haben auch lange überlegt, ob wir eben noch eine 1 geben. Wir haben 3-1er verteilt, Havertz, Gosens, Kimmich. Ich glaube, das kann man unterschreiben. Auch ich fand, was ich bei Havertz komisch fand, das ist aber dann wahrscheinlich eher wieder ein Problem der Ausrichtung gewesen. Und da sind wir wieder bei dem Standardthema, dass er bei dem 0-1
absichert.
Als Absicherung hinten war, genau, mit seinen 1,89 ist er, glaube ich, oder 1,90. Ja. A, gehört er für mich da vorne rein, alleine aufgrund seiner Körpergröße. Und B, hat man dann natürlich bei dem Konter gemerkt, dass er jetzt auch kein geborener Libero oder Innenverteidiger ist.
Wobei man ihm das individuell nur bedingt vorwerfen kann. Ja,
eben, also absolut.
Er steht in der Szene drin.
Und er steht dann zwischen zwei und muss sich für einen entscheiden und dann geht der Pass rüber, absolut, null Vorwurf. Aber eben, schon fragwürdig, warum er dann da hinten steht. Das habe ich mich gefragt. Und da hast du dann auch noch mal gesehen, übrigens, Thema Tempo-Gegenstöße. Kimmich hat ebenso Vollgas gegeben. Hummels hat ebenso Vollgas gegeben, nach der Ecke zurückzukommen. Waren halt beide nicht rechtzeitig da, ne? Also da stand dann halt Ronaldo und hat das Füßchen hingehalten. Aber um auf Gosens zurückzukommen, du hast gerade schon ein paar Dinge genannt, die er in sich vereint. Ich glaube, es tut halt auch der Mannschaft gut, ne? Mal wieder so einen Typen zu haben, der eben, und auch den Leuten draußen, die halt nicht sehen, zum den achten Spieler jeden Tag in der Pressekonferenz sitzt da einer, der sagt, das nächste Spiel ist das schwerste und wir müssen auf uns schauen und ne? Sondern der sagt dann, pass auf, da ist mir einer abgegangen und da habe ich das Telefon ist explodiert und es war der Affengeil und So Poldi-mäßig halt ein bisschen. Ne? Der hat ja nicht umsonst den Spitznamen, auch in der Mannschaft schon. Wobei ich finde, dass er optisch gar nicht so aussieht. Meine Frau hat gestern nochmal gesagt, sie findet, der sieht 1-1 so aus. Offenbar gibt es viele, die das so sehen. Ich sehe es nicht so. Robin Gosens übrigens selber auch nicht, wie er bei uns im Interview gesagt hat. Aber er sagt, den linken Huf hätte ich gern vom Poldi. Also geiler Typ einfach, muss man sagen. Und da finde ich, da merkst du, der weiß das halt noch wertzuschätzen, was da gerade passiert.
Der ist halt einfach nicht durch die Standardkonfektionierung gegangen. Ja. Und so ein bisschen Anarchie tut halt gut. Und es tut auf dem Platz gut und es tut auch in den Gesprächen gut, dass du eben nicht erwartbare Antworten bekommst, sondern ich bin mir sicher, dass sich das in den nächsten Jahren noch ein bisschen verändern wird, weil es sich verändern muss, weil er nicht in jedem Spiel ein Tor schießt und zwei Tore vorbereitet und das wird ihm häufig genug noch vorgeworfen werden und das ist ja dann auch der Grund, warum viele sich einfach auf Plattitüden und Allgemeinplätze zurückziehen, um also quasi so das richtige Rüstzeug zu haben im Sieg und in der Niederlage. Aber solange das so geht und dadurch, dass er ja nicht auch nicht in der Bundesliga spielt, also dass man ihn nicht tagtäglich sieht, sondern dass er halt bei Atalanta Bergamo bei der Sensationsmannschaft der Serie A in den letzten Jahren spielt und damit gewachsen ist und da tatsächlich jetzt auch rund um die Corona-Pandemie eine gesellschaftliche Verantwortung getragen hat, weil dieser Club ja unglaublich wichtig war für diese arg gebeutelte Stadt rund um Corona, ne?
Total.
Das spürst du. Und ich finde das toll. Also ich finde es schön, so einen Spielertypen mal wieder zu haben.
Ich hatte.
Und dann wie Müller das dann macht, naja, der spielt in der Serie A, das ist dann gut für 60 Minuten und so. Das ist überragend.
Überragend. Also und der Konter war auch überragend, ne? Er hat dann gesagt, besser 60 gute als 90 schlechte. Und dann war sogar der Müller ruhig.
Da merkst du, da wächst was. Ja. Also auch im zwischenmenschlichen Bereich. Deshalb, ich bin vorsichtig optimistisch, dass es die deutsche Mannschaft weit tragen kann.
Die bei Gosens war es, was du gerade zu Bergamo sagtest. Wir hatten in der Vorbereitung ein Interview mit ihm über
Video natürlich, anders ist es ja aktuell leider nicht möglich. Und da hat er, als wir auf Bergamo nochmal und die schlimme Zeit dort zu sprechen kam, da hatte der sofort Pipi in den Augen. Ne? Also dass er sagte, das ist wirklich was gewesen. Du dachtest, du bist im Kriegsgebiet. Jeden Morgen bist du mit den Sirenen aufgewacht und mit den Sirenen eingeschlafen, weil die Leute ins Krankenhaus gebracht worden sind oder zum Friedhof. Ne? Also es ist, der sagt wirklich, das macht dich natürlich noch demütiger, glaube ich, wenn du das alles mitgekriegt hast. Also Hut ab. Ich finde es auch geil, dass wir wieder so einen Typen haben. Ich glaube, dass es für die Mannschaft halt auch enorm wichtig ist, dass du einen auf der linken Seite hast, der da rauf und runter marschiert, und dem verzeihst du dann vielleicht auch mal, wenn eine Flanke hinters Tor geht oder ein Pass ins Aus, ne? Weil du weißt, der brennt halt trotzdem.
Ja, aber erinnere dich an das Frankreich-Spiel mit dem Knie in Kopfhöhe gegen Pavard. Also das war, der hat mich gegen Frankreich schon beeindruckt.
Ja, stimmt total. Stimmt total. Und auch dieses Tor, was ja nach 5 Minuten aberkannt wird gegen Portugal, das war ja fast 1:1 die gleiche Szene. Da flog er ja genauso rein. Ne?
Absolut. Und das haben sie halt sehr gut gemacht. Also gerade diese Seitenverlagerung, Außenverteidiger kommen mit rein, Kimmich über die Halbspur, hinten steht, Ginter steht breit, mit Hummels und Toni Rüdiger, sodass Ginter häufig genug mit über den rechten Flügel auch gegangen ist und auch mal aus dem Halbwelt,
ja, auch das. Das kommt auch oft so vor, als ob sich da einiges hat.
Das war gut. Das war nicht nur gut, das war außergewöhnlich.
Wenn du beide Spiele zusammennimmst, ist für mich Ginter bisher wieder mal die Konstante. Gegen Frankreich für mich schon bester Mann. Gegen Portugal mehr als solide. Das ist halt auch so, wie Jogi es in der Vorbereitung schon gesagt hat, wenn es irgendwie ein Synonym für solide geben würde, dann wäre es Matthias Ginter. Der macht das, was du ihm sagst. Es ist selten darüber hinaus, also ne, muss er aber auch nicht, aber du weißt immer, was du kriegst. Du weißt immer, was du kriegst, und das ist ein Verteidiger, der sich auch reinhaut. Das ist, mich erinnert der immer so ein bisschen an die Benders, gefühlt ist der in Gladbach auch bei jedem dritten Spiel, siehst du den entweder bluten oder mit einem offenen Bruch oder mit der Trage vom Platz getragen, kommt dann mit dem Turban wieder. Das ist auch so einer, den kriegst du irgendwie nicht kaputt.
Spielt immer.
Jedes Spiel gemacht in Gladbach, jedes Pflichtspiel gemacht. Und jetzt kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen, weil das finde ich auch immer spannend, Wolf, so ein bisschen auf die Zukunft, was so ein Turnier dann eben auch auslösen kann für gewisse Spieler. Ich meine, das ist halt die größtmögliche Bühne. Robin Gosens ist da einer, der da auch wieder da total offen geantwortet hat, gesagt hat, klar, da spielst du dich natürlich ins Schaufenster, und wenn du hier gute Leistung bringst, dann klopft der eine oder andere Club an. Bei Matthias Ginter, das haben wir am Dienstag enthüllt, hat der FC Barcelona nach dem Spiel gegen Frankreich angeklopft. Das ist dann natürlich schon so, ne? Also nicht, dass die jetzt nochmal speziell hingucken müssten, aber die tun es einfach.
Ja.
Wenn du auf allerhöchsten Niveau dann nochmal.
Ja, noch total. Total.
Und bei Gosens
total, ist es. Aber ich sag dir, bei Gosens sage ich, dass der gegenüber Atalanta Bergamo eine Verantwortung spürt. Und da muss schon was Außergewöhnliches kommen.
Aber das wird ja kommen.
Dass er diesen Club verlässt. Es muss was Außergewöhnliches kommen.
Aber was ist für dich außergewöhnlich? Also, AC Mailand, Inter Mailand, Juventus Turin, ein Bundesligist, weil das sein großer Traum ist?
Ich weiß nicht, ob innerhalb der Serie A. Und auch nicht jeden Bundesliga-Club. Also das ist mal sicher. Also ich glaube, das muss, wenn, dann richtig scheppern, mit allem, was dazugehört. Also Premier League Club seiner Träume, weiß ich nicht. Bundesliga Club seiner Träume ist ja, glaube ich, der FC Schalke.
Ja, das ist schwierig jetzt.
Das wird eng. Fehlt mir so ein Stück weit die Fantasie. Und mit Bergamo spielt er jetzt seit 3 Jahren Champions League. Ja. Und sie kommen immer durch die Gruppe und sie kommen immer unter die ersten 4. Und nochmal, der Bergamo hat halt Vertrauen gehabt in ihn. Mhm. Und hat ihm das Vertrauen auch geschenkt. Und da spürt er schon auch eine gewisse Verantwortung dem Verein gegenüber. Und auch der Stadt gegenüber. Mhm. Und das macht ihn ja auch als Typ aus. Und wenn dann Real Madrid kommt und sagt, Robin Gosens ist unser Mann für die linke Seite jetzt, dann ist ihm, glaube ich, keiner böse, wenn er geht. Aber er wird jetzt nicht zu, weiß ich nicht, Leeds United gehen beispielsweise, oder nur weil es da eine Mark mehr gibt.
Ja, würde ich
unterschreiben. Also so schätze ich ihn als Typ ein. Also würde das strahlt er zumindest aus, sagen wir so.
Bis auf
zu Arsenal oder so.
Ja, bis auf den Unterschied Bundesliga. Ich glaube, in der Bundesliga ist es fast egal, weil das hat er auch da in dem Gespräch wirklich so rübergebracht, das ist halt sein Lebenstraum. Ne? Und es ist ja schon eine Kuriosität, wenn du mit 26 Nationalspieler wirst und noch nicht eine Minute in der Bundesliga gespielt hast. Das gab es ja wirklich fast noch nie. Und er ist damals beim Probetraining bei Dortmund durchgefallen, was er bis heute irgendwie, wo er sagt, da hat er so schlecht gespielt wie noch nie in seinem Leben. Nebenbei an der Tanke gejobbt und so, das sind ja auch alles Geschichten aus dem, also traumhaft. Und der will sich diesen Traum erfüllen. Und deshalb glaube ich auch, dass selbst wenn er, ich sag mal, einen mittelklassigen Club in der Bundesliga dorthin gehen könnte, würde es machen. Aber die können ihn natürlich nicht bezahlen jetzt mehr. Also der ist natürlich jetzt auch dann in der Range. Ich sag mal, ich glaube, Atalanta hat gesagt, der Vertrag hat sich jetzt, glaube ich, nochmal verlängert, sogar bis 23. Also unter 35, 40 Millionen geht da ja nichts. Und da musst du dann schon wieder sagen, welcher Club kann die in Pandemiezeiten überhaupt
bezahlen? Ganz genau. Also das ist ja in der Bundesliga, ist es Bayern und Dortmund, aber auch nur dann, wenn es was gibt.
Und die brauchen, also Bayern braucht links keinen, da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja.
So,
und bei die Frage ist, wollen sie so einen Spieler haben? Also wollen sie so einen Spielertypen haben? Also bringt denen das was? Jetzt. Also,
grundsätzlich oder auf der Position?
Grundsätzlich, ja, genau. Dass sie sagen, ey, das ist so ein Sympathieträger, das ist so ein Imageträger, das ist das Beste, was uns passieren kann und deshalb zahlen wir jeden Preis für den. Rein sportlich hast du Hernandez, hast du Alphonso Davies, also
Punkt.
Ist eigentlich alles okay, ne? Ja. Auf der Seite.
So, und bei Dortmund ist es dann so schon schwierig mit dem Schalke-Ding, glaube ich.
Mit dem Schalke-Ding ist es schwierig. Die haben auch Guerrero.
Die haben auch Guerrero, genau. Und
jetzt höre ich Guerrero. Guerrero,
Tuchel.
Real Madrid interessiert sich für Guerrero und Tuchel auch.
Ja, Tuchel auch.
Ja, Chelsea auch. Also
da könnte was gehen.
Was passiert. Da könnte vielleicht was gehen, aber da fliegt ihm vielleicht die Schalke-Nummer um die Ohren. Wobei, wenn er jetzt ein tolles EM-Turnier spielt, dann ist das dann vielleicht auch irgendwann egal.
Ansonsten passt er natürlich wie Arsch auf Eimer zum BVB, ne? Mit seiner Mentalität und
Spiel. Absolut.
Also sonst gibt es halt nicht viele Clubs. Das ist begrenzt, das Feld, definitiv. Und das könnte natürlich so ein bisschen die Krux werden. Aber wie du sagst, es ist ja auch nicht die schlechteste Adresse, in Bergamo zu bleiben. Ne? Definitiv nicht. Von daher, bei Ginter ist es ja ähnlich. Der hat ja auch gute Karten auf der Hand, wenn man ehrlich ist, in Gladbach zu bleiben. Dort Führungsspieler ist er schon. Vielleicht nochmal den nächsten Schritt zu machen, absolut. Ja,
aber da jetzt zu sagen, also wenn da jetzt Barcelona anklopft, also...
Muss das ja machen.
Also, da, wirklich wahr. Also wann kriegst du nochmal die Möglichkeit? Du hast da mit Ter Stegen, hast du sogar noch in Deutschland das Spielen. Also das wird die Integration brutal erleichtern.
Was übrigens, glaube ich, Entschuldigung, dass ich dich nochmal unterbreche, aber ich glaube, was auch eine Rolle spielt, ne, dass Barcelona so bei so Clubs wie in der Größenordnung, wenn die mal gute Erfahrungen gemacht haben mit einem Verein, wie es jetzt Barcelona im wirklich überragenden Fall mit Ter Stegen gemacht hat, dann glaube ich, sind die Drähte und das Vertrauen da auch kürzer, ne? Wenn der Markt dann sagt, du, das ist, Ginter kannst du blind holen, dann spielt das, das, glaube ich, schon eine Rolle, ne? Als wenn du dreimal irgendwie in den Verhandlungen schon ein paar Lava hattest und dann zweimal ein Spieler, der nicht funktioniert hat.
Und er hat halt extrem gute Chancen, noch zu spielen. Ja.
Absolut.
Also das ist jetzt Piqué und Piqué kommt in die Jahre und dann hast du noch Longley und Umtiti, der praktisch dauerverletzt ist. Also das ist ja, du wechselst zum FC Barcelona mit einer quasi, soweit man das sagen kann, Stammplatzgarantie. Ja.
Auf jeden Fall
mit Das ist dann auch wieder vorbei, wenn du zweimal über den Ball trittst, aber jetzt die Ausgangsvoraussetzungen sind ja zunächst mal gut.
Zumal er das ja selten macht. Also das passiert ja genau eben nicht.
Ja, das meine ich ja. Deshalb holen sie ihn ja.
Ja.
Deshalb holen sie ihn ja.
Ist eine absolute Bank. Also fände ich spannend für Gladbach natürlich. Extrem schade, aber auch eine extrem komische Situation, wie ich finde, so ein bisschen. Wenn du weißt, du hast einen, der bei Deutschland gesetzt ist, der bei dir jedes Pflichtspiel gemacht hat in der vergangenen Saison. Der Vertrag läuft aus nächstes Jahr und es haben irgendwie im Juni noch nicht mal Gespräche stattgefunden. Klar, wenn du jetzt mit Max Eberl sprichst, der sagt dir natürlich, ja, ich habe von Anfang an gesagt, der Transfermarkt verschiebt sich in diesem Jahr enorm nach hinten, kann er das auch natürlich alles sehr gut begründen. Und bei Gladbach ist einfach der Punkt, dass es an zwei, drei anderen Personalien hängt. Was wird mit Zakaria? Verkaufen die Thuram? Das wiederum hängt davon ab, ob Kane Tottenham verlässt wahrscheinlich. Das ist ja dann auch wieder ein Kreislauf. Und Gladbach braucht halt einen dicken Transfer, müssen sie machen. Und im Zweifelsfall musst du dann halt Ginter opfern, was extrem schade und aus meiner Sicht auch falsch wäre, ihn zu verkaufen. Bei Zakaria gibt es halt einfach nach der eher enttäuschenden Saison und zuletzt vielen Verletzungen gibt es, glaube ich, nicht genügend Interessenten, sodass du da, glaube ich, auch nicht mehr die Summe kriegen würdest, die du vielleicht vor einem Jahr noch gekriegt hättest. Ne? Also
ja, es ist schwer zu beurteilen, wie groß der wirtschaftliche Druck ist. Ne?
Ja.
Also ob die sich mit so einem Verkauf halt wirklich wirtschaftliche Spielräume verschaffen müssen, oder ob sie es können. Das ist die Frage. Da kann aber keiner von uns ins Buch gucken, um das wirklich klar beurteilen zu können. Ich staune über den FC Barcelona. Staune ich, wenn ich meinst, höre, dass die ja eigentlich... Du meinst, ob der Transfergebaren, meinst du? Ja, also weil die ja eigentlich nichts auf Tasche haben und die holen einen nach dem anderen jetzt. Ne? Also Depay kostet jetzt keine Ablöse, aber da gibt's ein Handgeld.
Nein.
Das ist auch nicht nur eine Kugel Schlumpfeis. Ne?
Eine Rolex.
Das ist da brauchst du ja so. Wen haben die jetzt noch geholt? Die haben
drei oder vier mittlerweile geholt.
Ja.
Und das ist ja bei dem, was an Vorgeschichte da war, ist das ja schon eher erstaunlich. Und wie du sagst, unabhängig davon, ob die Ablöse kosten oder nicht, die kosten ja trotzdem Unterhalt. Sogenannten Unterhalt.
Ja, absolut. Absolut. Also, da staune ich. Und auch, wo dann Real Madrid noch einsteigen will, ist schon gut.
Schon auch gut?
Das ist schon echt, also wow, da bin ich also restlos bin ich da begeistert. Ne? Da muss ich sagen, dass ich habe mein BWL-Studium vor Ende des Vordiploms auslaufen lassen. Da gibt es dann vielleicht auch einfach Punkte, die ich persönlich nicht verstehe.
Weil du deine DJ-Karriere weiter...
Es ging um andere Sachen, aber im Grunde ja. Aber ich meine, ja, du kannst es vielleicht daran erkennen, dass sie halt alle Spieler, die sie bislang holen sie halt, sind halt ablösefrei. Memphis Depay ist ablösefrei, Aguero ist ablösefrei, Eric Garcia von Manchester City ist auch ablösefrei. Ja, das zeigt vielleicht ein bisschen die wirtschaftliche Not. Allerdings, wenn du da auf den Gehaltszettel guckst und auf das guckst, was da an Handgeldern fließt, also dann hättest du es auch, also wem die jetzt das Geld in den Rachen schmeißt, ist ja dann auch wurscht.
Ja, genau.
Ist ja dann weg. Es ist ja auf jeden Fall weg.
Im Zweifelsfall ist ja Raiola auf jeden Fall wieder involviert.
Absolut. Absolut, er sagt du, also was ich weiß, ist Barcelona so flüssig wie noch nie.
Genau. Und er argumentiert dann ja auch, wenn es darum geht, Haaland zu Real oder Barca, wo dann Watz gesagt, ja gut, die können sich den ja gar nicht leisten, sagt er.
Können sich den beide eigentlich nicht,
genau.
Aber da werden fröhlich Angebote abgegeben. Ja,
und der Raiola sagt natürlich, nein, das ist total falsch, die können sich nicht leisten, den nicht zu holen. Das ist dann der Satz.
Ja, genau.
Ja, da hat er auch nicht unrecht, muss man ehrlicherweise sagen. Schade, dass der Haaland übrigens nicht bei der EM dabei ist. Ansonsten gibt es noch einen Spieler außer Gosens, der dich überrascht, den du jetzt vorher nicht so auf dem Zettel hattest und wo du sagst, wow, der performt jetzt wirklich hier krass, oder den hatte ich vielleicht auf dem Zettel, aber dass der so gut ist, wusste ich nicht.
Bei der deutschen Mannschaft?
Ja, grundsätzlich meine ich jetzt. Einfach, wenn wir noch mal ein bisschen auf die anderen Teams auch blicken wollen, wer der jetzt extrem gut gefallen hat in den, in der Vorrunde, in der bislang laufenden Vorrunde.
Also wer mich am meisten beeindruckt, sind en gros die Italiener, ja, und da insbesondere Manuel Locatelli. Ja. Ah, das ist einfach, ja, ah, das ist ein super Spieler, finde ich. Das finde ich ein super Spieler. Also der den Doppelpack geschnürt hat, wie so Doppelpacks, Mehrfachpacks werden ja geschnürt, rhetorisch gesehen, werden sie geschnürt, gegen die Schweiz. Das ist ja ein überragender Mann. Ja, der spielt bei Sassuolo, glaube ich.
Ja, da wird's ja.
Das ist mir im ersten Spiel schon aufgefallen. Also das ist ja.
Ich wollte sagen,
was ist das denn für ein Spieler eigentlich?
Da ist ja dann auch, kannst ja auch einen Zettel dran machen, dass der jetzt wächst. Juve hat, glaube ich, schon den Handzettel geschrieben.
Ja.
wie zu lesen, ich meine, der ist 23 Jahre, spielt halt bei Sassuolo, und ja, wird ja danach jetzt einen Transfer machen. Das meinte ich vorhin ja auch mit so eine EM. Ist dann halt einfach eine zu große Bühne, als dass dann da so jemand nochmal nicht davon profitiert. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Der beeindruckt mich auch. Die Italiener, wie du sagst, en gros, die haben gestern 8-mal gewechselt und trotzdem sind marschiert. Und das nächste Bild, was ich dann gesehen habe, da haben wir in der letzten Folge ausführlich drüber gesprochen, mit dem Teamgeist und mit der Nation und mit dem Pathos, den sie da jetzt auch vorleben. Dann stellen die sich gestern nach der Rückkehr vor das Mannschaftshotel und singen Gianna Nannini, Arm in Arm. Auch da wieder, letztes Mal hast du wunderbar nachgemacht, wie Yogi, man stelle sich vor, Yogi hätte die Rede ans Volk gehalten. Man stelle sich vor, Deutschland kommt jetzt nach dem Ungarn-Sieg zurück nach Herzogenaurach und singen, wir fahren schon über den Brenner.
Ja, wir sind schon über den Brenner.
Stell dir das vor. Was
da wieder los?
Ja. Ist genau das gleiche Ding.
Ist aber eine Typfrage. Ist eine Typfrage. Wenn der Bundestrainer Jürgen Klopp heißen würde,
ja,
würden alle mitsingen. Also es ist einfach eine Typfrage. Aber die Italiener, das ist. Ich meine, der hat jetzt 25 von 26 eingewechselt. Also 25 von 6, nur der dritte Torwart hat noch keine. Hat noch keine Sekunde Europameisterschaft gespielt.
Ja, und so holst du
So ist es. Ja. Der Kader ist komplett befriedet.
Ja.
Der ist komplett befriedet. Und wenn es irgendwann die Situation gibt, bringt er einen dritten Torwart auch noch. Es wird so sein. Dann, dass wirklich alle Teile haben. Es sind alle Teil der Gruppe. Das ist toll.
Ja, und das, da musst du natürlich auch entsprechend erstmal die Eier haben und auch die Qualität, ne? dass du sagst, okay, dann bringe ich halt 8 neue und ich weiß, dass es auch so funktioniert. Und ich glaube, vom Prinzip her haben wir diese Qualität in der Breite in diesem Jahr auch. Also ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage 25, aber 20 würde ich sagen, ist also aus meiner Sicht, ne, wenn wir jetzt noch ganz zum Abschluss nochmal wirklich auf Mittwoch gucken wollen, auf Ungarn, Goretzka für mich fast keine Frage, dass er kommen wird, weil er natürlich auch ein Typ ist, den du in so einem Spiel brauchst, mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Dynamik. Ne?
Ich glaube auch, dass er umstellt, glaube ich wirklich.
Auf Viererkette?
Ja.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Die kommen natürlich vorne auch nicht mit dreien, ne? sondern glaube ich nur mit zweien, was auch dafür spricht. Und dann hast du mit Goretzka einen, der da gegen die körperlich sehr, sehr robusten, also die haben auch gegen Frankreich sind da schon die Fetzen geflogen. Ne? Also ich weiß nicht, ob es dann am Fernseher noch mal krasser rüberkommt, wenn dann auch noch mal die 60.000 mitgehen. Also es dann tatsächlich
war. Ja, natürlich, das spielt mit rein. Also das bringt den Ungarn 15%, bin ich überzeugt von.
Das heißt, die haben am Mittwoch einen kleinen Nachteil, meinst du?
Das wird verhaltener, davon gehe ich aus. Wir müssen einen Punkt müssen wir noch im Auge behalten, das sind die gelben Karten. Ja, also Kimmich hat eine aus dem ersten Spiel, Ginter hat gegen Portugal? Gegen Portugal eine gesehen. Mit der zweiten gelben bist du gesperrt. Das einfach nur, dass wir einmal drüber geredet haben, das ist ein Punkt, den wir nicht völlig außer Acht lassen dürfen. Weil erst nach dem Viertelfinale die gelben Karten gestrichen werden.
Zumal es ja dann zu der kuriosen Situation kommen könnte, dass ich die Kimmich-Frage, die sich jetzt seit 4 Wochen durchdiskutiert wird jeden Tag, dann für ein Spiel zumindest mal von selber erledigen könnte, weil Löw dann umstellen muss, ne? Wenn Kimmich jetzt sich gegen Ungarn, was nicht so unwahrscheinlich ist, eine gelbe abholt, ist er im Achtelfinale gesperrt. Heißt, dann muss er eh einen Plan B in der Tasche haben. Und ist es dann wieder, das hängt natürlich logischerweise auch wieder vom Gegner ab. Es macht schon einen Unterschied, ob du dann gegen England spielst oder gegen die Schweiz oder gegen Österreich.
Ne? Ja, absolut. Klar. Also, ja. Das müssen wir zumindest im Blick behalten. Er hat ja jetzt auch, mal ein paar Alternativen. Also Süle hat ja eine Viertelstunde bekommen, was wichtig war, einfach damit du eine Alternative hast. Theoretisch zu Ginter, Emre Can ist zweimal gekommen, auch einer, wobei der eher das Zentrum hält in der Dreierkette.
Ist aber einer, den Löw, glaube ich, für sämtliche Positionen einfach aufgrund seiner Spielweise und Mentalität immer auf dem Zettel hat, ne?
Also ja, den schätzt also, der also ungemein. Rechts hinten. Hat der auch in der, ja, der kann links hinten, der kann rechts hinten, also der kann wirklich defensiv, kann der alle Positionen spielen, ja. Emre Can. Ja. Also da würde ich mir, mache ich mir jetzt auch nicht so große Sorgen, sondern nur, dass wir einmal diesen Punkt noch mitnehmen, weil wir da natürlich auch jetzt beim Spiel am Mittwoch halt ein besonderes Auge drauf haben.
Ja.
Und dann werden wir Donnerstag darüber diskutieren, ob der Spieler XY verzichtbar ist gegen den Gegner oder ob er das so in den Zweikampf hingeben muss, wenn er weiß, dass er schon gelb hat.
Das Schöne ist, Wolf, am Donnerstag wissen wir nicht nur, ob wir weiter sind, sondern auch gegen wen es geht, wo es geht, wie es für uns weitergeht. Also für uns jetzt hier im Speziellen, weil ich habe hier vor mir, kannst du dir nicht vorstellen, Reisepläne liegen natürlich mit Variante A, B, C, D, Flüge rausgesucht.
Das ist schon eine Herausforderung, ne?
Ehrlich, also ja, weil, man schon sagen. Weil es also ist halt, wenn
ist
du
für
als...
Für die Mannschaften ist es schwierig, weil die nicht wirklich planen können.
Aber da sage ich jetzt, da sage ich jetzt aus Reporter-Sicht, sage ich jetzt ganz, ganz bescheiden, die haben halt 8 Leute, die das alles schon vorher 3-mal durchgerechnet haben. Ich bin jetzt seit 2 Wochen versuche ich diesen Spielplan auswendig zu lernen und habe es immer noch nicht gebacken gekriegt. Was, wenn wir Dritter werden, wo spielen wir dann im Achtelfinale und über welchen Baum, Zweig, Ast geht's dann möglicherweise weiter? Dazu kann sich ja noch ändern, dass das Finale woanders ausgetragen wird als ursprünglich. Weißt du, es ist ja auch alles ein bisschen Gaga, ehrlicherweise. Ne? Ja. Wenn du dir jetzt die Flüge anguckst, muss ich dir nicht erzählen, die sind halt auch nicht mehr so opulent vorhanden wie noch vor der Pandemie. Also von München nach London beispielsweise. Am Samstag, habe ich gerade gesehen, gibt's gar keinen Flieger.
Bei London sage ich immer, Achtung, Delta-Variante.
Absolut. Ich bin noch nicht
Freundinnen
geimpft.
Und Freunde, auch wenn man die Bilder, wenn man die Bilder aus Budapest sieht, da denkt man sich, war da was im letzten Jahr?
Richtig, ja.
Das den ganzen Globus lahmgelegt hat.
Kann ich dir aber aus München auch berichten übrigens. Also war die Tage mal am Eisbach an der Isar. Also hätte ich selbst vor Pandemie-Zeiten nicht für möglich gehalten, dass so viele Menschen auf so wenig Quadratmetern sich tummeln. Ja.
Sein können, sich sein überhaupt können. Aufhalten können.
Ja, genau. Ja. Wolf, es war mir wieder ein Vergnügen. Ich hoffe, wir hören uns am Donnerstag wieder als frisch eingezogener Achtelfinalist. Davon gehen wir mal beide aus, oder hast du da noch Zweifel dran?
Nein. Ich hab keine Zweifel. Ich habe keine Zweifel, aber seriös bleiben. Ich seriös. Bin... Das, was sie am Mittwoch, ich bin mit den Tagen schon durcheinander. Ja, das, was sie am Samstag gespielt haben, hat mich überzeugt. Zum ersten Mal haben wir die Qualitäten, die ich immer mal wieder angesprochen habe, auch im Rahmen dieses Podcastes, auf den Platz gebracht. Und jetzt geht's weiter. Und Ungarn ist halt einfach eine Mannschaft, das war klar, die musst du schlagen in der Gruppe. Also die 3 Punkte hat man ja quasi virtuell schon auf dem Konto. Ah, jetzt musst du sie halt in real holen.
Ja, es war von Anfang an klar, ohne Ein Sieg gegen Ungarn wird schwierig, ja.
Ja, absolut.
Ja.
Absolut.
In diesem Sinne, da draußen aufpassen, Daumen drücken und ich sag jetzt mal, seriös bleiben.
Ja, bleiben Sie seriös und sportlich. Bis Donnerstag. Ciao, ciao.
Ciao.